Letzte Woche haben wir mit dem Winzer Andreas Schumann aus dem Odinstal darüber gesprochen, wie sich Höhenlage und Klimawandel konkret auf den Wein auswirken. Über spätere Lese haben wir gesprochen, ob Höhe grundsätzlich eine Allround-Antwort auf steigende Temperaturen ist. Also wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, lohnt sich auf alle Fälle. Und heute gehen wir einen Schritt tiefer.
Richtig, heute sprechen wir nämlich über Boden, also yes. Was macht der Boden mit dem Wein? Also sprechen nicht nur über Klima, sondern insbesondere welche Auswirkungen denn der Boden auf den Wein hat, ist ja eine sehr spannende Frage. Ich tue mich da immer schwer so mit so allgemeinen Aussagen, weil ich auch da finde, da kommt es immer auf ganz, ganz viel an.
Aber die Buzzwords sind so Basalt, Muschelkalk, Buntsandstein. Klingt alles aufregend, aber die Frage ist, schmeckt man das?
Ja, und wir sprechen vor allen Dingen auch darüber, wie sieht eigentlich so ein Boden aus? Was macht eigentlich ein Basalt aus? Was ist eigentlich ein Muschelkalk? Welche Böden gibt es vielleicht in der Pfalz? Gibt es die weltweit oder ist es dann einzigartig für die Region? Und das wird, glaube ich, ganz gut. Wird spannend.
Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou.
Und ihr hört schon, Andreas präpariert die Flaschen. Du hast ja in der letzten Folge uns verraten, du hast 3 Flaschen mitgebracht. Die erste haben wir in der letzten Folge getrunken. Den guten Basalt Riesling, genau.
Aus 23. Sehr, sehr vibrierendes Stöffchen.
Und wir erinnern uns auch, das war einer der Top-Jahrgänge im Odinstal.
Ja, ja.
23, ne?
Ich wollte ja jetzt nicht rumgeizen.
Der Wein der Woche.
Ja, heute probieren wir Muschelkalk und Buntsandstein, weil die nebeneinander eigentlich eine schönere Antithese abbilden und Basalt immer so ein bisschen in der Mitte steht. Ne? Weil wenn Basalt verwittert, entsteht tonischer Boden und tonischer Boden ist sehr ausgleichend, habe ich ja in der letzten Folge kurz erklärt. Da ist halt ein extrem schwerer Boden, der die Entwicklung so ein bisschen verzögert und sehr träge in der Wärmedynamik ist und dadurch immer einen schönen ausgeglichenen Wein ergibt. Genau, und jetzt probieren wir antithetische Weine, weil der Buntsandstein eher vom Quarz geprägt ist und Quarz viel, viel Kieselsäure enthält. Und es gibt halt immer einen Charakter, den ich gerne ein bisschen mehr als vertikal beschreiben würde. Und beim Muschelkalk haben wir halt einen sehr festen Wein, der so den Raum erschließt und so ein bisschen undurchdringlich ist.
Sehr gut. Und du hast gesagt, Basalt ist auch mal so ein bisschen die rauchige Komponente, ne?
Genau, die rauchige Komponente entsteht immer, wo Wein auf vulkanischen Böden wächst.
Das lass uns noch mal ganz kurz klären. Also Basalt ist in Anführungsstrichen vulkanischer Boden.
Genau.
Dann reden wir über Buntsandstein.
Ja, Buntsandstein beschreibt eigentlich das geologische Zeitalter aus dem Trias-Zeitalter. Das haben wir alle mal in der Mittelstufe vielleicht gelernt.
Das ist lange her.
Ein Meeressediment, das über 200 Millionen Jahre alt ist. Das sind meistens sandsteinige Böden. In diesem Zeitalter können aber auch tonische Geschichten entstanden sein, aber der Sandstein dominiert. Und Muschelkalk ist eine Stufe jünger. Auch aus dem Trias-Zeitalter ist im Prinzip das Meeressediment, das da oben drüber entstanden ist. Und über dem Muschelkalk gab es dann noch Keuper. Das ist im Großen und Ganzen das Trias-Zeitalter. Und je nachdem, wie alt die Böden sind, hat man da halt erstens unterschiedliche Gesteine, unterschiedliche Bodenzusammensetzung, was die Partikelgröße, Sand, Schluff, Ton betrifft. Das hat eine große Auswirkung auf die Wasserhaltekapazität vom Boden. Und auf die Verdichtungsanfälligkeit und darauf, wie der Boden mit Trockenheit umgehen kann. Und dann hat man natürlich auch unterschiedliche Mineralzusammensetzungen. Im Buntsandstein dominiert, wie gerade schon gesagt, eher der Quarz. Und in den kalkhaltigen Böden hat man halt sehr viel Calciumcarbonat. Und der pH-Wert ist in der Regel deutlich höher und es sind mehr Mineralstoffe da.
Ich muss nochmal nachfragen. Du hast ja in der letzten Folge erzählt, wie viele Hektar habt ihr? 10?
10,5, ja.
10,5 Hektar, das klingt nach einer unfassbaren geologischen Vielfalt auf einem ganz kleinen Raum. Also ich meine, das sind ja alles völlig verschiedene Böden.
Genau. Im Odinstal haben wir die Spezialsituation, dass wir diesen Vulkanausbruch, der den Basalt zutage gefördert hat, praktisch direkt neben dem Weingut hatten. Also das Weingut war natürlich noch nicht da vor 35 Millionen Jahren, als der Vulkan ausgebrochen ist. Und normalerweise hat man ja diese Seesedimentablagerungen aus dem Trias, die sind ja normal übereinander geschichtet. Ja. Ja, das sieht man auch in anderen Anbaugebieten am Main oder am Neckar, wo sich die Flüsse dann praktisch da reingefräst haben. Und da kommt es natürlich drauf an, wo ist meine Terrasse? Ist die eher oben, eher in der Mitte, eher unten? Was ich dann für einen Boden habe. Und dann gibt es natürlich eine schwerkraftmäßige Verlagerung, immer nur von oben nach unten, von unten nach oben funktioniert die Schwerkraft nicht. Und bei uns sind die halt nicht mehr in Schichten übereinander, weil der Vulkanausbruch im Prinzip die Geologie aufgeklappt hat und die jetzt nebeneinander anstehen.
Ne?
Und dadurch haben wir auf den 5,2 Hektar im Odinstal 4 komplett unterschiedliche Böden.
Crazy.
Die 3 Triasgesteine, Buntsandstein, Muschelkalk und Keuper und dazu den vulkanischen Basalt, der aus dem Tertiär ist, also geologisch betrachtet der Jungspund unter den Vieren, der halt einfach mal 200 Millionen Jahre jünger ist als der Buntsandstein.
Wenn wir über Wein und Boden sprechen, würdest du sagen, dass es denn Bodenarten gibt, die dominieren? Also sage ich jetzt mal 5 Bodenarten, die man immer findet oder die sehr, sehr markant sind, insbesondere auch in den Weinbauregionen? Oder sagst du, nee, jede Weinanbauregion, jedes Weinanbauland ist komplett geologisch anders?
Nee, du hast ja schon, du findest die kalkhaltigen Böden sind natürlich wahrscheinlich die dominierenden auf der Welt. Und die hast du ja von Rheinhessen, Nordpfalz, an der Mittelhart weniger, dann wieder mehr Südpfalz und dann findest du die Kalkhaltigen, die findest du im Elsass, im Jura, im Burgund, in Spanien, in Portugal, überall findest du Kalk.
Genau.
Ja. Natürlich auch in unterschiedlichen Erdzeitaltern entstanden, aber für die Rebe ist Kalk erstmal Kalk. Da kommt es natürlich drauf an, wie aktiv der Kalk noch ist. Jüngere Kalkgeschichten haben einfach noch mehr Carbonat, weil noch nicht so viele Pflanzenwurzeln da mit ihrer Säure das Carbonat neutralisiert haben und ältere haben dann halt nicht mehr so viel Aktivkalk. In der Pfalz gibt es jetzt so gut wie keinen Schiefer, aber around the world, Mosel, Mittelrhein, Duero, verschiedene andere Regionen gibt es dann immer wieder Schiefer. Dann hast du, was wir auch in der Pfalz nicht haben, ist Granit.
Mhm.
Ja, Granit findest du auch mehr oder minder around the world.
Also und, Kalk, Schiefer, Granit. Was ist so mit Böden wie Sand, Lehm, Ton?
Sand, Lehm, Ton beschreibt ja eigentlich wieder mehr eine Körnungsgröße, ist ein bisschen unabhängig dann auch von der geologischen Ausgangssituation, von den Mineralien, die wirklich da sind, vom pH-Wert und so weiter. Sand, Lehm, Ton sind eigentlich die Bodenarten und das müssen wir differenzieren von der erdzeitlichen Entstehungsgeschichte und auch von der mineralischen Zusammensetzung des Bodens.
Hey, das ist Geologie und Geschichtsunterricht, wie ich mir gewünscht hätte damals. Andreas, ist das denn die besondere Herausforderung für dich auch dann im Odinstal?
Nee, das ist ja ein Geschenk. Wir haben Weinberge, ich habe es in der letzten Folge gesagt, die Situation ist ein klein bisschen amphitheatermäßig. Das heißt, durch diese vulkanische Verwerfung ändern sich überall, wo sich die Hangrichtung ändert, ändern sich die Böden mit. Ne? Wir haben Buntsandstein mehr nach Süden ausgerichtet, da zwischendrin eine Terrasse mit Keuper, dann haben wir nach Osten ausgerichtet Muschelkalk und nach Norden ausgerichtet Basalt. Die Weinberge sind teilweise nur 10 Meter auseinander. Und der Boden unterscheidet sich massiv. Wir machen das gleiche Weinbergsmanagement, wir machen genau die gleiche Vinifizierung und können dadurch praktisch fast alle Parameter angleichen und dann schmeckst du wirklich den Unterschied im Boden.
Ey, Leute, ganz ehrlich, ne? Ich als Laie kann ich gar nicht sagen nach den Jahren mit dir, Lou, aber das ist ein komplett anderer Wein.
Das ist ein komplett anderer Wein als den Basalt, den wir in der letzten Folge
verkostet haben. Komplett.
Du hast viel mehr diese Vertikalität, du hast eine Zitrusfruchtigkeit, du hast so ein bisschen eine animierende Bitterkeit.
Ja.
Das ist das. Also wir kommen ja aus der Biodynamie und da lernen wir praktisch im ersten landwirtschaftlichen Kurs schon, dass wenn du wenn das Kieselige, also der Quarz, der Buntsandstein, wenn das dominiert und wir praktisch gar nichts Kalkiges hätten, dann würden die Pflanzen, würden so Schlingpflanzen sein, die immer nur nach oben wachsen und wunderschöne Blüten machen, aber kaum Früchte. Ja, das merkt man natürlich in dem Weinberg auch, der macht kaum Früchte, wir ernten nur so 20 Hektoliter pro Hektar. Buntsandstein, also wenn der Stein verwittert, entsteht ein eher sandiger Boden, der eine sehr gute Drainage hat, das heißt, das Wasser fließt nach unten durch, die Wasserhaltekapazität ist gering. Er ist auch schon sehr alt und er enthält nicht so viele Mineralstoffe. Dadurch wirkt bei Weinen von Buntsandstein, unabhängig vom analytischen Wert, die Säure immer ein bisschen spitzer, weil weniger Mineralien da sind, die die Säure puffern. Ja? Wenn du sehr viel Kalk im Boden hast, probier mal gleich, dann muss die Pflanze produziert prinzipiell mehr Säure, aber der Wein schmeckt gar nicht so sauer, weil so viele Mineralien da sind, dass das schön gepuffert ist. Also das sind so die Unterschiede bei
den beiden. Wenn wir es runterbrechen, was beeinflusst denn den Wein stärker? Also die Mineralzusammensetzung oder der Wasserhaushalt des Bodens?
Ich würde nicht sagen, dass es da einen stärker gibt. Natürlich kann der Wasserhaushalt so schlecht sein, dass die Reben richtig gestresst sind, dann hast du da einen deutlichen Impact. Oder er kann so gut sein, dass die Reben ständig im Nassen stehen, dann hast du natürlich auch einen Impact. Aber solange der Wasserhaushalt einigermaßen in Ordnung ist und die Rebe mit Wasser versorgt wird, hast du natürlich immer, wo die Wasserversorgung besser ist, das Potenzial, dass mehr Mineralstoffe eingelagert werden, weil die Rebe die einfach mit dem Wasser aufnimmt. Mhm. Aber es müssen natürlich die Mineralstoffe im Boden auch vorhanden sein. Und das sind natürlich auch unterschiedliche.
Also eigentlich müsst ihr für diese Folge diese drei Flaschen kaufen aus dem Odinstal, muss man ganz ehrlich sagen. Buntsandstein, Muschelkalk und Basalt. Und das machen, was Lu immer propagiert. Sie sagt nämlich jetzt zu mir, du musst auch mal gegeneinander trinken. Das, was ich früher nie kannte. Aber sag, mach das mal. Nimm da zwei Flaschen oder drei Flaschen.
Halt, nebeneinander halt. Dass man aber vergleichen natürlich ja, genau. Irgendwo
messen kann. Mit drei Freunden. Finde ich super spannend. Ja. Und bei den dreien, das ist abgefahren.
Jetzt auch gerade so bei
den... Also ich kenne ja erst zwei.
Aber. Ja, jetzt gerade auch so beim Buntsandstein, so im Vergleich zum Basalt, ist es halt auch einfach so, dass... Das viel klarer ist in der Nase. Ne? Du hast weniger diese rauchige Komponente, weniger dieses exotische. Kommt natürlich darauf an, wie man exotisch definiert. Es hat natürlich Zitrusfrüchte, aber vor allen Dingen auch viele heimelige Frucht. So, ich finde auch so knackige Elsteräpfel und sowas, das ist eine ganz andere Struktur so drin. Ne? Ein bisschen weniger phenolig als jetzt beim ersten, hätte ich jetzt auch gesagt und so, aber trotzdem so einen richtig schönen Grip. Ist aber so gefährlicher Trinkfluss. Gefährlicher Trinkfluss. Ne? So.
Gut, machen wir mal einen Muschelkalk ins Glas.
Ne? Dann machen wir mal. Haben wir eigentlich schon angestoßen?
Immer noch nicht? Okay, dann jetzt.
Cheers. Wohle. Klänge der Heimat. Klänge der Heimat. Und jetzt sind wir im Bereich Kalk und dann haben wir halt mehr kräutrige Aromen, mehr sowas ein bisschen kreidig und einen viel festeren Wein, ja. So ein räumlich undurchdringlich, der erschließt richtig den Raum, wo der andere mehr so ist wie der... Wie so ein Lichtstrahl hast du jetzt was richtig Festes. Ne? Und wenn wir in die Biodynamik schauen, ist, wenn das Kieselige nicht da ist, was uns die Schlingpflanzen machen würde, und wir haben ja das Kalkige, und dann haben wir so kakteenartige Pflanzen, richtig raumfüllend, die riesig Frucht machen würden, was aber nicht passiert, weil die Blüte fehlt, weil die Blüte das Kieselige braucht. Und dazwischen gibt es natürlich alles und es geht im Endeffekt um die Balance.
Also viel Verbene auch so ein bisschen, ne? Kennst du so Verbenentee?
Mhm. Und was auch typisch ist für die Weine vom Kalk, wenn du den auch um die Zähne spülst und dann runterschluckst, dann bleibt so eine Silkiness auf den Zähnen. Ja. Ja, und das hast du nur bei Weinen vom Kalk. Und da ist es ganz egal, ob das ein Riesling ist oder ein Spätburgunder oder was auch immer.
Also Kalk ist für mich auch so einfach so eine Bodenart, die ich immer, also die man auch einfach immer rausschmeckt. Ich finde, die Säure ist auch eine ganz andere, einfach immer so bei Weinen, die auf Kalk gewachsen sind.
Ja, die ist oft hoch, aber trotzdem gepuffert. Ja. Ne? Durch diese mineralische Festigkeit.
pH-Wert spielt wahrscheinlich auch eine große Rolle.
Du hast die Rebe muss ja irgendwie eine Balance in den Boden finden. Und wenn der Boden aggressiv zur Rebe ist und einen sehr hohen pH-Wert hat, dann produziert sie viel Säure.
Welcher der drei Böden speichert denn am besten Feuchtigkeit und Wasser?
Das ist in der Tat der Muschelkalk, weil beim Buntsandstein, wie gesagt, ist eine sehr gute Drainagewirkung durch die sandigen, relativ großen Bodenpartikel. Ne? Man kann ja die Bodenarten, ob das Sand, Lehm oder Ton ist, macht man über so eine Rollprobe. Ne? Man nimmt so eine Handvoll Boden und rollt praktisch eine Wurst daraus. Ja? Und je glänzlicher die Wurst ist, desto toniger. Und je nachdem, wie dünn und wie lang ich die Wurst rollen kann, kann ich dann sagen, wenn die ziemlich schnell auseinanderfällt und bröselig ist, dann ist es eher Sand. Ne? Und in der Mitte ist Lehm und wenn ich die ewig lang ausrollen kann und es ist total glänzig, dann habe ich Ton. Basalt ist ein toniger Boden und der hat zwar prinzipiell eine höhere Gesamtwasserspeicherfähigkeit, aber der hat so kleine Partikel, die das Wasser so festhalten, dass er es stärker festhält, als die Pflanze einen Unterdruck aufbauen kann, um das Wasser rauszuziehen. Mhm. Das merkt man auch bei so tonischen Böden, die werden dann, die reißen im Sommer richtig auf, da kriegst du richtig so Risse.
The M-Word. Mineralität. Hört man ja immer sehr, 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 oh Gott, ja, okay. Nee, ich wollte nur wissen, also
Entschuldigung, ich habe die Augen verdreht, könnt ihr nicht sehen.
Alles gut. Mineralität, ich persönlich sage ich sowieso, ich finde das Wort zum Kotzen, ich mag es nicht so gerne. Jetzt wäre aber meine Frage an dich gewesen, aber ich habe jetzt gerade irgendwie schon so eine Antwort vernommen. Ja oder nein? Und wenn ja, was findest du an diesem Begriff so toll?
Noch schöner ist salzige Mineralität.
Ah, salzige Mineralität.
weil es das Gegenteil ist. Nee, Mineralien sind dann vorhanden, wenn sie in dissoziierter Form vorliegen und das geht nur bei relativ niedrigem pH-Wert. Ja. Das heißt, entweder habe ich Mineralität, ja, und die merkst du, die triggert dich hier ganz oben in der, wo die Nase ins Gehirn reingeht. Da merkst du das. Und Salzigkeit ist bei höherem pH-Wert, wenn nämlich das Salz nicht dissoziiert vorliegt als Salz. Und wenn es dissoziiert, dann sind es Mineralien. Ja? Und deshalb gibt es das eigentlich nicht gleichzeitig. Und du hast oft dann halt bei säurearmen Weinen hast du die Salzigkeit und bei säurereichen Weinen sind halt die Salze dann dissoziiert und dann hast du die Mineralik. Ich mag den Begriff trotzdem nicht.
Nee, ich mag ihn auch nicht.
Ich finde den Wein schön kreidig.
Ja.
Das benutze ich inflationär jetzt. Bei kalkischen Weinen sage ich immer kreidig.
Kreidig.
Weil ich finde das so schön nachvollziehbar, wenn du reinriechst und du versuchst dich so ein bisschen zu erinnern, so als Kind Tafeldienst und du hast mit einem trockenen Tuch die Kreide weggewischt und dieser Geruch, den hast du auf den kalkischen Weinen.
Also man kann eigentlich festhalten, ja, man kann Boden schmecken. Gibt es da eigentlich schon so richtig krasse wissenschaftliche Untersuchungen zu?
Es gibt meines Wissens da halt nicht viel. Ne? Also die ganze Zeit, man hat ja Jahrzehnte einfach alles, was man im Wein nicht erklären konnte, auf Terroir geschoben. Es gibt Leute, die die These vertreten, dass im Prinzip Exposition und Wasserhaushalt den ganzen Einfluss machen. Glaube ich nicht dran, habe ich zu viel Weine probiert, die wirklich den Boden im Glas ausdrücken. Ja? Ja. Unabhängig davon.
Ja, aber Faktoren, das ist ja schön, jetzt hätten wir nichts mehr zu diskutieren und zu beschnacken, ne, wenn alles geklärt wäre.
Na, ich finde es so spannend, weil wir haben ja schon Blindverkostung gemacht. Aber wenn ich die drei jetzt blind verkosten würde, ich weiß nicht, ob ich mich zu weit aus dem Fenster lehne, aber ich würde, glaube ich, auf jeden Fall immer sagen, ich könnte nicht die Böden schmecken, soweit bin ich ja nicht. Aber ich könnte dir sagen, das ist ein anderer Wein.
Das ist ein Unterschied bei anderen.
Das ist, also das ist ein Riesling, aber es ist ein anderer Wein.
Genau.
Und das finde ich faszinierend.
Und das ist natürlich auch was, ich sag mal, Wiederholung ist die beste Lernmethode. Und je öfter du einen Wein trinkst, also auch offen, und du weißt, er ist vom kalkischen Boden und du hast immer wieder so diese Kräutrigkeit, diese kreidischen Aromen oder halt beim mehr diese reife Zitrusfrucht und diese animierende Bitterkeit und ein bisschen eine spitzere Säure bei den Buntsandsteinsachen und so weiter. Je öfter du das offen probierst, desto leichter fällt es dir irgendwann auch mal in der Blindverkostung diese Kräutrigkeit und diese Festigkeit und Kreidigkeit wiederzuerkennen und zu sagen, hopp, der Wein kommt sicher von einem kalkischen Standort. Und wenn du daneben liegst, liegst du daneben. Wir liegen auch oft genug daneben, aber wenn man es nicht probiert, wird man nicht besser.
Eben.
Aber nochmal ins Detail. Also sind die alle weitgehend identisch ausgebaut, oder?
Die sind genau identisch ausgebaut. Die sind alle im Edelstahl vergoren. Und bei allen geben wir so 5% ganze Trauben mit Stängel rein, damit sie hinten raus auch einen schönen Grip haben. Und nach 6-7 Monaten fischen wir die Trauben raus, pressen sie aus, geben den Presswein wieder dazu und dann werden die erst kurz vor der übernächsten Ernte abgefüllt und bleiben so lange auf der Vollhefe.
Also identischer Ausbau und damit halt auch eben erkennbar.
Genau, und innerhalb einer Woche geerntet und alle in der gleichen Lage gewachsen. Insofern ist das eigentlich, wenn man was darüber lernen will, sind die Weine ganz sinnvoll mal zu verkosten.
Ja, ist ein ganz bewusster Proof deinerseits, sozusagen Terroir schmackhaft zu machen oder schmeckbar zu machen. Ja.
So ist es.
Ihr seid biodynamisch zertifiziert?
Ja. Demeter steht auf der Flasche. Ja.
Und da ist ja ein zentraler, also eigentlich immer, ne? Aber halt, es geht halt eben auch viel um Boden. Jetzt spiele ich den Ball zu dir. Was bedeutet Boden bei euch konkret im Alltag? Also geht es so um Bodenleben, Humusaufbau?
Das ist natürlich das zentrale Element, weil nur ein gesunder, lebendiger Boden hinterher gesunde, lebendige Pflanzen ernähren kann. Und gerade auch Humus, der Schlüssel für die Zukunft sein wird, wegen Wasserhaltefähigkeit und auch für die ganze Pflanzenernährung. Deshalb versuchen wir erstmal offenen Boden immer zu vermeiden. Ja, weil offener Boden ist erosionsanfällig und offener Boden mineralisiert die organische Masse. Das heißt, wenn sie mineralisiert ist, ist sie weg und Kohlenstoff wird oxidiert und geht als CO2 in die Atmosphäre und dann sind wir so ein bisschen Teil des CO2-Problems. Mhm. Und überall, wo der Boden mit Pflanzen bewachsen ist, findet Photosynthese statt und das entzieht der Atmosphäre CO2 und baut es in die organische Masse im Boden ein und dann sind wir ein bisschen Teil der Lösung von unserem CO2-Problem. Also bewachsener Boden ist ganz, ganz wichtig und das sollte natürlich vielfältig sein mit unterschiedlichen Wurzeltiefen und mit ganz, ganz viel Wurzelmasse. Wurzelmasse ist das A und O, weil überall an den Wurzelspitzen Exudate ausgestoßen werden, die Mikroorganismen ernähren. Und dann habe ich eine hohe mikrobiologische Aktivität, dann kriege ich eine Lebendverbauung, dann kriege ich Krümelstruktur und kriege Wasserhaltefähigkeit und so weiter und so fort. Und das kann man natürlich vielfältig fördern. Erstmal durch das ganze Begrünungsmanagement, dann natürlich durch organische Düngung. Wir machen unseren eigenen Kompost, hauptsächlich mit Rindermist, den wir aus einer Kooperation kriegen, wo wir einen Bauer haben, der über Sommer unsere Wiesen beweidet. Dann beweiden wir im Winter die Weinberge mit Schafen, die dann auch natürlich zu einer Lebendverbauung beitragen, indem sie einmal den Aufwuchs durch ihr Verdauungssystem lassen und hinten wieder herausfallen lassen. Das verändert die Proteinstruktur auch dann vom Boden und das wird alles dadurch fruchtbarer, wasserhaltefähig und so weiter und so fort. Dann kommen natürlich noch ein bisschen diese speziellen biodynamischen Anwendungen dazu. Im Wesentlichen das Hornmistpräparat oder Sammelpräparate aus den Kompostpräparaten, wo wir praktisch die Impulse von verschiedenen Heilpflanzen wie Schafgarbe, Kamille, Löwenzahn und so weiter in den Boden bringen.
Das klingt sehr nach Kreislauf.
Das ist eigentlich wirklich das Grundprinzip der biodynamischen Landwirtschaft, dass du versuchst, deinen landwirtschaftlichen Betrieb als geschlossene Individualität zu organisieren. Wenn du nur mit dem arbeitest, was dein Standort hervorbringt, dann schmeckt am Schluss dein Wein auch nur nach deinem Standort.
Ist das denn eigentlich auch messbar mit den Böden oder ist es nur wie jetzt im Glas schmeckbar
und ja, was machen wir denn mit unseren Sinnen? Was machen wir mit unseren Sinnen? Wir messen. Und wir messen Sachen, die ein Phosgerät oder ein Gaschromatograph, also das sind so...
Boah, sag jetzt bitte nicht
Laborgeschichten, ja. Was die gar nicht messen können, können wir mit unseren Sinnen. Weil Wein ist ja viel mehr als Zahlen. Wenn Wein 5 Gramm Zucker und 8 Gramm Säure hat, sagt das gar nichts. Weil die 5 Gramm Zucker, die können total süß wirken und aufdringlich und die können eigentlich sensorisch nicht vorhanden sein. Und 8 Gramm Säure kann sauer wie Hund sein und es kann
Kontext,
auch...
Kontext.
Genau, und es kommt auf so viele Faktoren an, dass du das mit einem Blatt, mit Analysedaten nicht abbilden kannst. Aber... Unsere Nase und unsere Zunge, die können das. Ja? Und da Wein eh ein emotionales Getränk ist, würde ich diese ganzen Messen, Zählen, Wiegen-Geschichten eigentlich gar nicht überbewerten. Wichtig ist, dass er uns ins Herz fließt.
Oh, cute.
Einmal ins Phrasenschwein.
Andreas, die süße Maus. Guck mal, die Regie macht schon Herzchenzeichen. Sehr schön.
Wir müssen noch zusammenfassen.
Ja. Also wir haben eingangs gesagt, dass wir eigentlich so drei Böden haben, die dominieren.
Der Kalk, der Granit und der Schiefer, wenn man das weltweit betrachtet.
Und was ist der Unterschied dann zu den Bodenarten? Da hatte ich dann irgendwie Lehm reingeschmissen, Sand und Ton.
Lehm, Sand und Ton sind die Bodenarten, die im Prinzip die Partikelgröße mehr oder minder bestimmen.
Und wir haben jetzt hier stehen einmal Basalt, Muschelkalk und Buntsandstein. Vielleicht auch hier noch einmal kurz im Schnelldurchlauf, jeweils mit zwei Sätzen. Basalt haben wir eher so die rauchigere Komponente, dieses phenolische, eher so diese exotische Frucht.
Genau, und beim Buntsandstein haben wir eher so eine ganz reife Zitrusfrucht mit so einer animierenden Bitterkeit und eher einer prägnanteren Säure.
Und beim Muschelkalk haben wir dieses kräutrige, aber auch so dieses zitrusmäßige, dieses zitronenschalige.
Genau, und die Festigkeit und diese Kreidigkeit.
Und das Wort mineralisch, das hattest du ganz, ganz toll erklärt. Sag das doch noch.
Mineralien liegen vor, wenn der pH-Wert relativ niedrig ist. Das heißt, die Säure relativ hoch. Ja. Und dann kann ich die einzelnen Mineralien wahrnehmen. Wenn die Säure nicht so hoch ist, dann sind die Mineralien nicht... liegen nicht in dissoziierter Form vor, sondern sind gebunden als Salze. Und dann wird der Wein salzig.
Und wir sind trotzdem kein Fan von dem Wort.
Nein, wir sind nie Fans von zu inflationär gebrauchten Begriffen. Also sagen wir kreidig und machen den Wein zum inflationär gebrauchten Begriff.
Ja, und wir können abschließend sagen, wir haben jetzt hier nochmal für euch zu Hause gleich gelesen, gleich vinifiziert, aber drei unterschiedliche... Ja, eigentlich die gleiche Herkunft, aber drei unterschiedliche Böden. Und es ist schmeckbar.
Absolut.
Und das ist die Antwort auf die Folge.
Die Frage der Woche.
Ist die Antwort auf die Frage von Clara aus Düren.
Achso, die hat auch noch eine Frage gestellt.
Ja, ja. Die hat nämlich die Frage gestellt, wenn zwei Weine aus derselben Rebsorte stammen, aber auf unterschiedlichen Böden wachsen, wie groß ist der Unterschied wirklich? Ich würde jetzt sagen, sehr groß.
Er ist
also,
da. Ja.
Er ist da, er ist sehr schmeckbar. Und wenn ich mich als Laie bezeichne... tue ich jetzt einfach. Denn sie fragt, merkt man das auch als Laie? Und auch das würde ich bejahen.
Ja, im direkten Vergleich definitiv. Und auch das, was Andreas gesagt hat, je mehr man verkostet und bewusster verkostet, desto eher nimmt man die Unterschiede wahr. Und
am besten nebeneinander. Ne?
Und irgendwann funktioniert das auch blind, dass man sagt, ja, das könnte das und das für den Boden sein.
Das war super. Spannend, Andreas. Richtig, richtig spannend. Also für mich ist es wirklich so, dass ich...
Thank you for the Boden Deep Drive.
Aha.
War es ein inneres Blumenpflücken.
Schon ein Aha-Effekt für mich.
Ja.
Eine erkenntnisreiche Folge mit Andreas. Großartig.
Es war uns ein Fest. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Du bist ja ein vielbeschäftigter Mann.
Ja, sehr gerne.
Erzählt man sich dementsprechend. Schön, dass du da warst.
Wir hören uns nächste Woche wieder.
Ja, ich nehme mir noch einen Schluck vom Buntsandstein.
Das kann ich verstehen.
Nein, wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über mindestens 5 Sterne. Und abonniert uns auf allen Kanälen, die ihr so habt und seht. Und wenn ihr Fragen habt, droppt sie einfach direkt hier in die Plattform rein. Ja, ich werde jetzt noch ein Schlückchen von diesem herrlichen Buntsandstein mir genehmigen. Ja. Mach Feierabend und ich wünsche euch was, ne?
Bis nächste Woche.
Und
tschüss.
Alle haben gelitten, die jetzt gerade den Podcast hören beim Zähneputzen morgens, ne, würde ich sagen. Tschüss.
Dieses dreckige Lachen.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.